Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 474 des Computer Club 2. Heute bin ich allein, der Kollege Back ist in Urlaub und vom Heinz Schmitz habe ich im Moment nichts vorliegen. Ich will diese Sendung monothematisch gestalten. Warum? Nun, wir haben ein großes Problem. Mit unserer gesamten Technologie sind wir darauf angewiesen, dass wir Energie jederzeit überall verfügbar haben. Und das ist natürlich gar nicht so einfach. Früher hatte man kaum portable Geräte, weil sie zu viel Strom benötigt haben. Und man kann ja nicht kilometerlange Verlängerungsleitungen hinter sich herschleppen. Die Akkutechnologie und die energieeffizientere Arbeitsweise von vielen portablen Geräten hat es dann möglich gemacht, dass man diese Geräte autark betreiben konnte, jedenfalls für eine gewisse Zeit. Ich erinnere mich an mein erstes C-Netz-Telefon, was ich hatte. Übrigens 10.000 D-Mark hat das Teil gekostet. Damit konnte ich 20 Minuten telefonieren. Danach musste ich 12 Stunden den Akku aufladen oder den Akku wechseln. Man musste also immer mehrere Akkus haben und wissen, wo die Ladestationen dafür geparkt waren. Man musste auch mehrere haben, damit man nach einem 10 Minuten Telefonat schon mal den zweiten Akku in der Hosentasche hatte. Wenn das nächste Telefonat vorbei war, musste man den Akku wechseln, weil sonst wäre das Ding mittendrin abgebrochen. So hat es mal angefangen. Heute, eigentlich haben wir einen Rückschritt erlebt, weil es gab mal Telefone, die konnten locker 2 Wochen im Standby aushalten und da konnte man auch mal stundenlang telefonieren, ohne dass der Akku leer wurde. Heute, auch wenn so ein Teil im normalen Gebrauch einen Tag hält, dann ist es schon erstaunlich, fast, möchte ich sagen. Gut, viele, damit kommt man gut über den Tag, aber am nächsten Tag ist es dann schon kritisch, wenn man telefoniert und wenn man im Internet surft und das ist der Punkt, ja. Die Dinger, die sind ja nicht nur beim Telefonieren im Netz mit ihrem Sender und Empfänger, den sie ja haben, sondern auch für viele, viele, viele andere Dienste. Dummerweise und gemeinerweise auch hinter unserem Rücken, ohne dass wir wissen, was die gerade machen. Ziehen irgendwelche Applikationen oder Provider oder irgendwelche großen Spieler in diesem Internetbereich unseren Akku leer, ohne dass wir was davon mitbekommen. Gut, das ist aber ein anderes Thema. Kommen wir mal zurück zu dem eigentlichen Problem. Portable Energie. Energie jederzeit an jedem Ort. Das schaffen wir heute, wenn wir mobil sein wollen, eigentlich nur mit Akkus, die ja nichts anderes sind als Wassereimer für Strom. Wenn sie leer sind, müssen wir sie wieder voll machen. Das heißt, wir müssen einen Wasserhahn haben, wir müssen eine Steckdose haben, wir müssen also dann irgendwo verfügbare Energie haben. Und das wird uns noch weiter begleiten. Das ist ja auch das Problem zum Beispiel bei Elektroautos. Warum die sich so zögerlich durchsetzen? Gut, einmal ist es der Preis. Dann scheint es mir auch recht zögerlich von der Regierung angegangen worden zu sein und noch so betrieben zu werden. Wenn da keine Subventionen für die Leute, die sich ein solches Auto zulegen, fließen, dann wird das auch nicht so richtig in die Pötte kommen. Jedenfalls im Moment noch nicht. Aber auch das ist ein anderes Thema. Es gibt aber andere Möglichkeiten, wie wir von dem Akku selbst wegkommen könnten. Und ja, diese anderen Möglichkeiten, die sind gar nicht neu. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber das war der Christian Friedrich Schönberger. Den kennen Sie nicht, kann ich mir denken. Der hat 1838 eine Brennstoffzelle entwickelt, erfunden, wie man auch sagen möchte. Der hat also 2 Platindrähte in Salzsäure gesteckt, mit Wasserstoff die eine und beziehungsweise Sauerstoff die andere umspült Und dann hat er zwischen den Drähten eine elektrische Spannung feststellen können. Wie er das gemacht hat, das weiß ich nicht. Es gab ja keine Voltmeter oder sonst was, aber wahrscheinlich irgendwo mit einer Spule und Magneten oder so irgendwas. Auf jeden Fall hat er es feststellen können. Und er hat dann diesen Effekt veröffentlicht. Und der William Groove hat daraufhin geschrieben, eine Notiz gemacht, dass es sich dabei um eine batterisierte Knallgasentwicklung handelt. Naja, und dann hat er sich mit Schönbein zusammengesetzt und dann haben die erkannt, dass es im Prinzip eine Umkehrung der Elektrolyse war und dass man damit eben Strom erzeugen konnte und so weiter. So lange geht diese Geschichte eigentlich zurück. Nur, warum hat er sich nicht durchgesetzt? Daran ist offensichtlich Werner von Siemens schuld. Werner von Siemens hat den elektrischen Generator, wir würden es vielleicht heute als Dynamo bezeichnen, entwickelt, erfunden. Und der konnte dann, der war damals noch nicht am Fahrrad dran, noch lange nicht, wahrscheinlich sind die mit einer Kerze in der Hand durch die Gegend gefahren, der hat aber dann sehr schnell diesen Generator in größeren Dimensionen gebaut und er konnte dann von zum Beispiel Dampfmaschinen angetrieben werden. So, und das ist eigentlich das Prinzip, was wir heute haben. Wir nehmen irgendeinen fossilen Brennstoff, wir nehmen Kohle, wir nehmen Erdöl, wir nehmen Gas, verbrennen das in der Regel in offener Flamme. Die Hitze, die damit entsteht, wird verwendet, um zum Beispiel Wasser zu erhitzen, zu verdampfen. Und dadurch entsteht natürlich ein Druck. Das kennen Sie vielleicht von den alten Wasserkessel von Ihrer Oma. Da war eine Pfeife drauf. Und wenn das Wasser gekocht hat, dieser Dampfdruck, der da austrat bei dem verdampfenden Wasser, das hat den Aggregatzustand geändert und hat sich ausgedehnt, der hat dann eben die Lippe, die Stimmlippe da an der Pfeife umströmt und damit ist dieser Pfeifton entstanden. Also ein vollkommen unelektrisches Signalgeber, wenn das Wasser kocht. Man muss sich nur noch mal klar machen, es geht also auch ohne Elektronik. Und da hat man dann natürlich die Dampfturbinen oder Dampfmaschinen angetrieben, Kolbenmaschinen oder Rotationsmaschinen oder was auch immer. Nur diese Technologie, die war so einfach zu bauen und relativ preiswert auch zu handeln, dass man sie bis heute zu den Atomkraftwerken verwendet. Im Grunde genommen wird auch in einem Atomkraftwerk nur Wasser erhitzt. Gut, da haben wir ein bisschen was anderes drin, Deuterium drin. Es entsteht Dampf, es entsteht Druck, der wird durch Turbinen geleitet. Natürlich hat man vorher nochmal einen Tauscher des Mediums da drin. Und dann wird mechanisch da wieder Arbeit geleistet und Strom erzeugt. Man kann es nicht anders. Oder man konnte es nicht anders. Denn es gibt viele Leute, kluge Leute, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Und es gibt ja auch, wenn Sie mal in so einen Apple Shop gehen, auch da schon Brennstoffzellen, die man dort kaufen kann. Die sind zwar teuer, die werden mit Giftgas, muss man sagen, betrieben. Und das kann man nicht überall kaufen. Das ist alles nicht ganz so einfach. Und die setzen sich auch deswegen nicht durch. Die andere Seite ist, es gibt auch im Kfz-Bereich einige Firmen, die sich mit Brennstoffzellen befassen. Auch hier kommt man nicht so richtig zu Potte. Gut, Opel will jetzt ein Fahrzeug rausbringen und Mercedes hat Versuchsfahrzeuge laufen. Ich glaube, Ford ebenfalls. Also es tut sich etwas, aber so richtig vorwärts kommt man nicht. Es gibt also grundsätzlich unterschiedliche Verfahren dafür, was man wie macht. Ich will also hier nicht die chemischen Formeln und diesen ganzen Kram erzählen. Interessiert sowieso keinen wirklich. Hauptsache, es funktioniert. Nur gehen wir mal auf die Wirkungsgrade. Ich habe eben dieses primitive Verfahren der Energieerzeugung beschrieben, indem man über Wärmeenergie mechanische Energie erzeugt und dann die elektrische Energie. Wenn wir uns mal so einen Vergleich ansehen, ein LKW, also vielleicht auch ein Reisebus oder so etwas, der eine Leistung von vielleicht 500 kW hat, der hat einen Wirkungsgrad von 45 bis 50%. Der läuft in aller Regel mit Diesel, weil das kosteneffizienter ist und der Wirkungsgrad höher ist. Und da liegen wir bei etwa 100 Euro pro Kilowatt. Und der Ottomotor, wenn wir da sagen, wir haben also vielleicht heute schon untermotorisiert mit 100 Kilowatt, denn diese PS-Gigantomanie, die ist ja irgendwo bescheuert, wenn man damit dann im Stau steht, der hat einen Wirkungsgrad von 35-38% bei 50 Euro pro Kilowatt. Das heißt also für uns, es ist schon, naja, wenig effizient, was da passiert. Wenn man jetzt aber die Energie, die chemisch gespeichert ist, in einem Brennstoff direkt in elektrischen Strom umwandeln könnte, dann sollte der Wirkungsgrad höher sein, weil die ganzen mechanischen Verluste, die fallen ja dann weg. Und über diese Dinge haben sich viele Leute Gedanken gemacht. Und Anfang des Jahres fand ich dann eine Pressemitteilung auf die Firma E-Celeron in Dresden. E-Celeron sagte mir gar nichts. Ich habe mir das angesehen, durchgelesen, was da gemacht wird und wer das macht und was für Ideen dahinter stecken. Und ich habe gedacht, Mensch, das hört sich ja irgendwo einfach nur super an. Das wollte ich mir unbedingt ansehen. Also, was habe ich gemacht? Mein Wohnmobil gestartet und bin vorvergangene Woche nach Dresden getuckert. Dresden selbst ist natürlich mit einem schweren Wohnmobil nicht ganz so einfach zu bereisen, aber es ging. Ich bin außen rum gefahren, mein E-Celeron ist da im Süden von Dresden und habe in einem alten Industriegelände dann die Firma gefunden. Von außen eher unscheinbar, alles ordentlich, alles perfekt, aber das Gelände selbst von der Straße her hatte ich gar nicht gedacht, dass sich da ein solches Hightech-Unternehmen verbirgt. Ne, und als ich dann dahin kam, ich war was früher da, habe erstmal darum gefragt, es sind viele Firmen in diesem alten Gelände. Nachdem ich sie dann gefunden hatte, wurde ich auch schon erkannt und begrüßt von der Empfangsdame, die dort auch Sekretärin ist und unglaublich viel macht und organisiert, neben ihrer Freundlichkeit. Und sie hat mich dann gleich reingeleitet. Und ich hatte einen Termin mit Dr. Sascha Kühn. Das ist der Inhaber und der Mann, der in Hochenergie-Brennstoffzellentechnologie promoviert hat. Und der irgendwann, als er an der Uni geforscht hat, an dieser Thematik, nach dieser Thematik, auf die Idee kam, Mensch, hier müsste man doch irgendwas besser machen können, als es heute der Fall ist. So, jetzt muss man wissen, es gibt zwei Typen von Brennstoffzellen. Einmal sind es die sogenannten SOFC und dann die PEMFC. Die PEMFC, die brauchen flüssigen Elektrolyten, also Membran und so weiter. Die arbeiten bei niedrigen Temperaturen, so um die 70 Grad Celsius herum geht es schon und können innerhalb kurzer Zeit Strom liefern, ein paar Minuten nur. Während die SOFC, das sind andere, die brauchen eine längere Anlaufzeit. Die sind stationär heute schon im Einsatz. Teilweise brauchen die Stunden, bis die Energie liefern. Und Sascha Kühn hat nun gedacht, Mensch, irgendwie müsste man das doch hinkriegen, dass man das schneller machen kann. Und er hat dann schon an der Uni seine erste Brennstoffzelle im Experiment auf 20 Minuten Anlaufzeit gebracht. Naja, und heute baut er ein Kraftwerk, ein Kickstarter-Projekt. Er hat eine kleine hosentaschentaugliche Brennstoffzelle entwickelt. Ich habe sie in der Hand gehabt. Sie ist klein, leicht, summt ein bisschen vor sich hin. Aber alles andere, was da tiefer hineingeht, das habe ich mit ihm besprochen. Und das Interview, das Gespräch, was ich da in Dresden geführt habe, das möchte ich Ihnen jetzt hier einspielen. Ich sitze hier mit Dr. Sascha Kühn zusammen von E-Celeron. Sie haben etwas erfunden, kann man das so sagen?
Kann man so? welche für mich eine Sensation darstellt. Und zwar Geräte, die, sagen wir mal, ab Hosentaschenformat, natürlich auch größer und leistungsfähiger, künftig in der Lage sein werden, aus unterschiedlichen Stoffen Strom zu erzeugen. Das heißt Gas, Diesel und so weiter. Die Idee an sich ist gar nicht neu. Brennstoffzellen gibt es ja schon seit 200 Jahren im Prinzip.
Richtig.
Aber das, was Sie gemacht haben, das ist neu. Können Sie kurz erklären, was Ihre Idee war?
Ja, die Brennstoffzellentechnologie ist wirklich schon sehr alt und man weiß auch eigentlich schon sehr lange, dass es Möglichkeiten gibt, verschiedene Treibstoffe und Gase einzusetzen. Das Besondere an unserer Technologie ist, dass wir die Brennstoffzelle sehr stark auf Schnellstartfähigkeit getrimmt haben und zur Klärbarkeit, sodass sie mobil, robust eingesetzt werden kann. Und das war möglich dadurch, dass wir sehr viele bisher keramische Komponenten durch metallische Komponenten ersetzt haben und die Elektrolytschicht, die ja das Herz einer Brennstoffzelle ist, weil sie die Ionen leitet und den Stromfluss dort nicht durchlässt, die haben wir über nanotechnologische Verfahren so weit optimiert, dass man eben jetzt auch solche Geräte damit bauen kann.
Sie haben in Hochtemperatur Brennstoffzellen promoviert. Das ist also, kommt bei Ihnen irgendwo aus dem Inneren heraus. Das merkt man auch bei Ihrem Gespräch so. Ich habe eben von Ihrer Kollegin eine solche Brennstoffzelle, also so eine Röhre bekommen. Die ist derart klein und unscheinbar, hat die Größe eines Streichholzes. Wie kann man denn überhaupt mit einer solchen kleinen Zelle die Energie erzeugen? Wie passiert das wirklich? Wenn ich Gas verwende, Sie können ja zum Beispiel Campinggas, Feuerzeuggas oder sowas nehmen, wie wird dann letztendlich Strom daraus?
Also eine Brennstoffzelle ist ja der direkte Wandler von chemischer Energie in elektrische Energie, also kann direkt das Gas in Strom umwandeln. Das passiert dadurch, dass zwei Elektroden gibt, die eine in dem Luftraum und die andere im Gasraum, die jeweils die Gase ionisieren, das heißt auf der einen Seite ein wasserstoffreiches Gas, das zu H+ und Elektronen ionisiert wird und auf der anderen Seite das O2 aus der Luft, also zu O2- ionisiert wird und die O2-Ionen können in unserem Fall durch die Membran diffundieren und die Elektronen nehmen den Weg außenrum, weil sie eben nicht durch die Elektrolytmembran durch können und auf dem Weg außenrum können sie halt eben als Strom genutzt werden.
Da haben wir dann den Stromkreis. Wir kennen ja Energieerzeugung in der Regel bei Verbrennungsmotoren, Gasturbinen oder sonst was oder Ottomotoren, Dieselmotoren. Da erhitzt man, man verbrennt das Gas und durch die Expansion wird mechanische Arbeit geleistet, die dann irgendwo in Rotationsenergie umgesetzt wird oder Generatorendraht und dann wieder Strom antreibt. Da wissen wir den Wirkungsgrad. Wir kommen also bei Dieselmotoren maximal auf 50% heraus. Aber das muss dann schon was ganz Besonderes sein. Wie sieht es denn hier bei der Brennstoffzelle aus?
Genau, man ist quasi limitiert durch den Carnot-Prozess, ne, der Carnot'sche Wirkungsgrad. Bei der Brennstoffzelle hängt es ein bisschen davon ab, welche Gase am Anfang eingesetzt werden. Danach richtet sich quasi der Wirkungsgrad auch. Und man kann natürlich deutlich höhere Wirkungsgrade als im Carnot-Prozess erzielen. Wobei man trotzdem beachten muss, auch wenn die Brennstoffzelle nicht größenabhängig ist, so hat sie doch immer eine Peripherie, nämlich man braucht einen Lüfter, der die Luftzufuhr regelt und Elektronik, die das Ganze steuert. Und diese Elektronik und die peripheren Verbraucher sind gerade bei kleinen Brennstoffzellensystemen relativ zur Gesamtstromerzeugung halt immer relativ hoch. Deswegen hat man ein kleines System nicht unbedingt einen sehr hohen Wirkungsgrad. Aber bei größeren Systemen, es gibt Systeme im Markt jetzt auch schon mit Wirkungsgraden über 60% elektrisch. Zudem kann die Wärme genutzt werden.
Wärme ist auch ein Thema, Hochtemperaturbrennstoffzelle, das heißt, wir haben Temperaturen, die 800, 900, 950 Grad sein können. Das in der Hosentasche habe ich kein gutes Gefühl.
Ja, dann dürfen Sie eine Taschenlampe auch nicht mehr in die Hosentasche stecken. Die wird womöglich deutlich heißer im Inneren, die Glühbirne. Das ist eben natürlich, es sind sehr kleine thermische Massen, die sie da haben und relativ wenig thermische Masse, die wirklich auf die Temperatur hochgeheizt wird. Mhm. Ja.
Kann man das vergleichen mit einer Kerze oder einem Streichholz? Das kann ich ja zwischen zwei Fingern ausmachen, ohne mich zu verbrennen. Wenn ich natürlich ein glühendes Stück Eisen nehme, das geht nicht so gut.
Ja, es ist natürlich ein Stück Metall, aber es ist hat eben auch eine sehr geringe thermische Masse. Ne? Ich würde es ungern mit einer offenen Flamme vergleichen, weil das hat damit ja eigentlich nichts zu tun. Ne? Es ist natürlich im Inneren ein warmer Bestandteil. Der Prozessor in Ihrem Handy, der wird auch warm. Oder Prozessoren in Laptops, die werden halt eben auch luftgekühlt, wenn sie dann größer sind und größere Leistung umsetzen. Und laufen auch bei hohen Temperaturen. Ja.
Die Sache ist ja so sicher, dass es von der FAA, von der amerikanischen Luftfahrtbehörde, zugelassen worden ist, dass man diese Geräte in Flugzeugen betreiben kann.
Ja, genau. Also werden schon lange Normen dazu entwickelt, um solche Geräte auch in Flugzeugen betreiben zu können. Im Prinzip ist das Risiko, ein Lithium-Ionen-Akku im Flugzeug zu betreiben, ja deutlich höher. Ja. Also wir kennen ja die Probleme mit Lithium-Ionen-Technologie. Ab 80 Grad explodiert ein Akku und die haben natürlich eine enorme Sprengkraft, weil sehr viel mehr chemische Energie in dem Moment freigesetzt wird, weil das Lithium ja noch komplett abreagiert. Mhm. Insofern ist die Sprengkraft von Gasbehältern bei Weitem nicht so riskant wie die von Akkus. Und es gibt ja auch momentan Bestrebungen, Akkus in Flugzeugen zu verbieten. Es ist ja schon limitiert. Man darf einen Zweitakku ja eigentlich schon nicht mehr mitnehmen auf den meisten Flügen. Während so eine Gasbrennstoffzellentechnologie eigentlich relativ unkritisch ist. Und Sie dürfen ja auch derzeit eine Deodose sogar noch am Flughafen kaufen und mitnehmen. Und da gibt's eben keine so starken Risikobedenken.
Mhm. Kommen wir mal zur Energie, die drinsteckt in diesem Gas, beziehungsweise die ich herausbekomme aus Ihrem Kraftwerk. Wenn ich jetzt eine solche Zelle habe, die kleinste Version, die Sie planen, die wohl auch nächstes Jahr auf den Markt kommen soll oder schon dieses Jahr, was kommt da raus? Die 5 Volt und eine Leistung von 2 bis 2,5 Watt habe ich gelesen. Mhm. Das heißt also 400 bis 500 Milliampere sowas.
Genau, ne? Also das Gerät wird nach außen 2 Watt kontinuierlich abgeben können und mit den restlichen 0,5 Watt lädt es quasi in Puffer nach, der Ihnen zur Verfügung steht, weil die meisten Kunden sehr schnell eine größere Leistung abrufen wollen, aber erst für einen kurzen Zeitraum. Und die Mobilgeräte das auch gar nicht länger können als kurze.
Dieser Puffer ist ein Akku, der eingebaut ist, das heißt sofort, wenn ich Energie brauche für mein Mobiltelefon oder für mein Aufnahmegerät hier oder was auch immer, kann ich auf diesen Akku zugreifen und die Brennstoffzelle wird dann angeheizt, aufgewärmt. Wie lange dauert das, bis die Brennstoffzelle dann selbst Energie liefert?
Ja, genau, das ist ein Brennstoffzellen-Hybrid-System und die Brennstoffzelle beginnt in etwa 5 Minuten Strom zu erzeugen.
Der Akku überbrückt das dann mit
diesem Überbrückt diese Zeit, genau, und wird dann danach von der Brennstoffzelle eben wieder geladen.
Gibt es eigentlich bei Weiterentwicklung irgendwo Grenzen, wo Sie sagen, ich kann also nicht mehr als 100.000 oder 10.000 Watt mit solchen Hybrid-Brennstoffzellen erzeugen?
Die Technologie ist vollkommen skalierbar. Wir gehen davon aus, dass man in beliebig große Dimensionen Brennstoffzellen bauen kann. Es gibt ja auch, also Siemens hat das ja auch schon gezeigt mit einer ähnlichen Technologie. Das sind ja trotzdem ähnliche Materialien, die die dort einsetzen und der da schon Megawatt-Kraftwerke gebaut.
Eine Idee, die vielleicht nicht so wirklich sinnvoll ist, ich weiß es nicht, aber können Sie sich vorstellen, dass ich irgendwann ein Mobiltelefon habe, ein Smartphone, wo ich einfach nur diese Nachfüllpatrone für Feuerzeuggas randrücke und das Ding läuft wieder?
Ja, das wäre ein Wunsch von vielen und klar kann ich mir das vorstellen, aber da sind wir schon ein Stück weit von weg. Ja.
Wo sind die Probleme dabei, das umzusetzen?
Wir kriegen im Moment die Brennstoffzellentechnologie noch nicht in die Baugröße. Und man braucht eben ein bisschen Platz derzeit noch, um das Brennstoffzellenmodul unterzubringen. Und die Energiedichte ist zwar schon sehr hoch bei uns, ja, wir sind unter den höchsten Energiedichten, die es gibt, aber da ist trotzdem noch viel Luft nach oben. Also man kann womöglich in Zukunft noch kleiner werden, man kann mit den Betriebstemperaturen deutlich weiter runterkommen. Auch dazu gibt es relativ viel Forschung weltweit, aber ich würde schon sagen, da sind wir noch 5 Jahre mindestens von weg.
Wenn ich mir künftig so etwas anschaffen möchte, ich kann es ja jetzt schon bestellen und würde es dann auch zum Sonderpreis bekommen, wie wird denn nach Ihrer Einschätzung der normale Straßenpreis sein für die kleinste Version, die bei 5 Volt 2 Watt kontinuierlich liefern kann?
Also wir gehen schon davon aus, dass man es für 149 US-Dollar beziehungsweise etwa 139 Euro beim heutigen Kurs, also der wird sich womöglich bis nächstes Jahr noch drastisch verändern, kaufen kann. Und wir gehen auch davon aus, dass wir eben Ende des Jahres unsere Kickstarter-Leute anfangen zu beliefern, die ja jetzt das Projekt schon unterstützt haben. Und es dann schon noch bis Mitte nächsten Jahres, bis Mitte 2016 mindestens dauert, bis dann der Kunde das im Geschäft wirklich auch kaufen kann.
Und die nächsten Schritte, größere Zellen, haben Sie da auch schon eine Vorstellung, eine zeitliche?
Ja, geplant ist es in 200 Watt Größenordnung im Jahr 2017 dann auf den Markt zu bringen.
Gut, die kommt dann in mein Wohnmobil.
Zum Beispiel, ja. Oder um Ihr E-Bike zu betreiben oder um Ihr Haus während eines Stromausfalls fast vollständig schon versorgen zu können. Ja.
Ich glaube, die Möglichkeiten sind unbegrenzt, wenn man wegkommt, dass man irgendwo eine Leitung zu einem Haus, einem Auto oder sonst wo hinlegen muss, sondern einfach nur Gas nimmt, was wir leicht transportieren können, überall bekommen können und damit Strom machen kann nach Belieben.
Ja, also auch in Krisensituationen, nach jeder Krise wird zuerst Essen eingeflogen und dann Gas. Das ist eigentlich das, was direkt am Anfang kommt.
Ich habe gehört, wenn die Geräte ausgeliefert werden, sie wollen zuerst nach Afrika liefern, weil dort die Situation, die Versorgungssituation schwieriger ist. Da gibt es nicht so viele Steckdosen wie bei uns.
Richtig, also es gibt viele Länder, nicht nur Afrika. In Asien gibt es weite Bereiche. Auch in Indien hat man täglich fast 8 Stunden Stromausfall. Ne? Und trotzdem gibt es Millionen von Smartphone-Nutzern, die eben täglich vor der Problematik stehen, dass sie ihr Gerät nicht verwenden können. Und wie wir wissen, ist es in Afrika gerade noch wichtiger, ein Smartphone zu haben, weil dort gibt es ja gar kein bestehendes, funktionierendes Bankensystem. Vieles wird über Smartphones abgewickelt und es gibt wahnsinnig viele Smartphone-Nutzer. Aber ob wir jetzt zuerst nur an Afrika liefern, das kann ich im Moment noch nicht beantworten.
Gut, vielleicht auch ein bisschen sehr, sehr weit vorausgegriffen. Ja. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken. Ich finde das ganz toll, dieses Kickstarter-Projekt hier in Deutschland, vor allen Dingen hier in Dresden zu haben, mit einem Potenzial, was wir noch gar nicht abschätzen können. Und ich möchte mich bedanken, dass Sie, obwohl Sie wirklich wenig Zeit haben, ich habe es ja mitbekommen, bereit waren zu diesem Gespräch.
Hat mich sehr gefreut.
Ich habe Ihr Versprechen, dass Sie auch in die Fernsehsendung kommen.
Geplant ist es fest, ja. Wir sind ja gerade die Termine am Vereinbaren.
Prima. Das haben wir jetzt aufgenommen. Okay. Dankeschön, Herr Dr.
Danke auch. So, ich hoffe, Sie sind genauso begeistert wie ich von dieser Technologie, denn ich glaube, sie stößt eine neue Tür auf. Eine neue Tür, die wir im Moment noch gar nicht durchschreiten können. Wir können noch gar nicht gucken, was passiert eigentlich hinterher alles. Denn wenn es nun möglich ist, mit einem überall verfügbaren Gas, das ist ja nicht nur an irgendeinem Kiosk so, sondern ich kann es ja auch an einer Tankstelle tanken, wenn ich zum Beispiel eine solche Brennstoffzelle im Auto hätte. Und man kann sie auch mit anderen Stoffen betreiben, mit Diesel oder was weiß ich nicht allem. Dann steht eine Zukunft offen, dass wir mobil in der Lage sind, unsere Energie mitzunehmen und mit hoher Effizienz direkt aus dieser festen, flüssigen, gasförmigen Energie, die wir dabei haben, dann auch Strom zu erzeugen, den wir brauchen. Ob wir das dann irgendwann direkt in unseren Geräten haben. Ich sag einfach mal ja, weil die Entwicklung der Technik mich immer wieder überrascht hat, was alles möglich war. Und ich bin begeistert und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei der Firma Celeron bedanken und vor allen Dingen bei Herrn Dr. Kühn. Selten einen so positiven Eindruck von einer Firma und von dem Mann gehabt wie bei diesem Mal. Ich denke, wir sollten ein Auge drauf halten und wenn Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres die Teile unterwegs auf dem Markt sind, käuflich sind, sollte sich das jeder mal ansehen und mal gucken, ob er damit etwas für sich, für seine Umwelt tun kann und eventuell auch für die Zukunft. Denn wenn diese Dinge dann in großen Stückzahlen verkauft werden, werden sie auch weiterentwickelt und kommen auch in andere Bereiche hinein. Für mich eine tolle Erfahrung und anschließend in Klein-Röhrsdorf abends in der Seeterrassen. Das war auch eine tolle Erfahrung. Wunderschöne Gegend da bei Dresden und um Dresden herum. Ich war nicht das letzte Mal da. So, Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Den Daumen nach oben, immer ein Bit übrig behalten, neben der Brennstoffzelle und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.